Was für ein Wechselbad, mal so kurz. Diesem einen Moment, der Mann des Abends, der einfach mal sagt, ist mir alles wurscht, ist alles okay, ich brauche hier nicht den Thron. Und die Frage, dieser Moment, in dem ich mich gefragt habe, wo ist eigentlich mein Platz in diesem Laden? Nicht auf einem Thron, lieber auf dem Anhänger oder hinten, nicht auf dem Anhänger, auf dem Teil hinten am Traktor. Und dann im nächsten Moment zu hören, was dich, was euch beschäftigt als Familie. Und genau in dieser Mischung feiern wir Gottesdienst. Genau in dieser Mischung feiern wir gemeinsam Gottesdienst und kommen zu dem, der der Halt für unser Leben ist. In der Bibel bekommen wir das zugesagt hier, so dass seine Worte hier ein Licht auf dem Weg sind. Licht, eine Lampe von Fuß, um zu wissen, was der nächste Schritt ist. Ob du heute ganz entspannt laufend oder tänzelnd oder schwermütig gehend gekommen bist. Wir halten uns miteinander an dem fest, der Licht und Richtung ist. Und mit dem möchte ich beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, was für ein Abend und was für eine Gesamtgegebenheit in dem hinein miteinander Gottesdienst zu feiern. Und gerade in dieser Mischung brauchen wir dich. Du weißt, wo wir jeweils hergekommen sind heute, was heute war in der vergangenen Woche, was morgen an diesem freien Feiertag und in der neuen Woche sein wird. Und mittendrin brauchen wir dich als derjenige, der Licht und Leben ist, der unserem Leben Orientierung und einen Weg gibt. Und in diesen ganz unterschiedlichen Situationen, hey, da bitte ich dich, Jesus, dass du redest und wirkst auf deine unnachahmliche Art und Weise. Amen. Meine Frau hat mich heute Abend alleine hierher geschickt. Das macht die hin und wieder so. Und das ist die Gelegenheit, um hinterm Rücken meiner Frau über sie zu reden. Seid ihr dabei? So ein bisschen Gemeinde hier im Hintergrund, ein bisschen Schwätzer. Ah, der Prediger von Böblingen, der Sell hat erzählt. Meine Frau, die ist 1,60 groß und im ersten Moment wirkt die sehr, sehr harmlos. Im ersten Moment. Es ist eine großartige Geschichte, wie viele von euch mit Kindern oder die Enkel haben, ist dieser Winter eigentlich von so einem Auf und Ab geprägt. Ja. Es ist ganz selten, dass mal bei uns alle gesund sind, dass keiner gerade irgendwie der dicke Schnodder hat oder Fieber oder mal Magen-Darm oder sonst einen Murks. Und wirklich seit der Zeit nach Weihnachten bis jetzt hier in April rein, denkst du, oh, wann hört es auf? Und wir hatten schon im Januar so eine Phase, wo wir uns eigentlich gedacht haben, boah, jetzt ein paar freie Tage, wie gut. Wir haben uns darauf gefreut und in der Woche davor sagt meine im ersten Moment so unscheinbar hier daherstapfende Frau, weißt du was, ich schenke dir den ersten Urlaubstag. Wie, du schenkst mir den ersten Urlaubstag? Ja, ganz einfach, ich schnapp die Kinder. Du machst, was du auch immer machen magst, du hast frei, tu, auf was du Lust und Laune hast, schickst mir halt zwischendrin einfach mal ein paar Bilder, damit ich mich mitfreuen kann. Und das mitten in so einer Phase, wo wir eigentlich beide froh waren, dass frei ist. Sagt sie nochmal, hey, nein, ich will, dass du diesen freien Tag hast. Und so hatte ich diesen freien Tag. Der Hammer, war richtig gut. Doch, juckt euch das, was Prediger so am freien Tag macht? Ja, sind alle gleich neugierig, gell? Ja. Also Januar, semi-gutes Wetter, was macht man da? Was Waghalsiges. Ich bin in die S1 eingestiegen. Wenn sie kommt, kann man auch in sie einsteigen. Aber nur dann, wenn sie kommt. Ich bin in die S1 eingestiegen und bin nach Stuttgart gefahren. Und was macht man als Mann allein in Stuttgart in der Fußgängerzone? Ich bin in den Buchladen gegangen. Ich hoffe, ich verliere dich jetzt nicht mit dem Stichwort Buchladen, so für die nächsten 40 Minuten. So, dann mal, was macht der im Buchladen? Aber da könnte ich elendig viel Zeit drin hängen. Sagen, hey, großer Buchladen, viel Platz zum Sitzen, zum Schmökern, zu sagen, zwischendrin mal Sushi essen, beim Saturn vorbei, beim Globetrotter dabei, vorbei. Also so die wichtigen Dinge in meinem Leben dann hier so jenseits von Gemeinde war einfach mal alles gegeben. Kaffeetrinker, Buchleser, man war ja in der Buchhandlung, bietet sich an. Und der Tag war richtig gut, aber der Tag an sich war nicht das Beste. Das Besondere, das Herausstechende war Debbies Haltung. Dass sie sagt, du bist mir wichtiger als mein Vorteil. Du bist mir wichtiger als mein Vorteil. Karl, geh einen Tag weg, mach was auch immer du magst, ich habe die Kinder hier. Solche Menschen, die für dich eine Extrameile gehen und sagen, hey, mach einfach mal. Das Ding hier, nicht dein Thema. Geh einfach, entspann dich, tu irgendwas Gutes. Vielleicht kennst du Menschen, hast das erlebt, wie Leute für dich so eine Extrameile gegangen sind und gehen. Die einfach sagen, komm, lass das Ding hier meine Sorge sein, geh heim oder tu was Gutes oder ich habe das hier in der Hand, du musst nicht mehr weiter drüber nachdenken. Und Menschen, die so sind, das macht was mit der Beziehung, die du zu ihnen hast. Da wächst was draus. Eine Dankbarkeit, ein Vertrauen, das da ist. Sagen, hey, wie kommst du drauf, diesen Weg für mich zu gehen und etwas für mich zu tun und ich darf mich einfach zurücklehnen oder todesmutig in die S1 reinsitzen und gucken, wo man rauskommt. Jetzt mitbekommen, es geht weiter in diese Reihe gemeinsam unterwegs. Und es hat was mit Beziehung zu tun, auch das heute. Und ich kenne niemand, wurscht egal, ob du der Mensch bist, der gefühlt 125 Kontakte eng und intensiv pflegt oder ob du eher zurückgelehnt bist und sagst, 4, 5 gute Freunde. Keiner in diesem Raum, so bin ich mal ganz mutig heute Abend zu sagen, ist bei den Leuten, die ihm wichtig sind, egal wie die Beziehung läuft. Wenn du einen Mensch hast, wo du sagst, der ist nah an meinem Herzen, wir haben eine Geschichte miteinander, wir sind Familie, wir sind Freunde, da ist es nicht egal, wie das läuft. In den seltensten bis eigentlich nie Fällen sagt man, ist doch mir wurscht, wie es gerade läuft. Und selbst wenn du sagst, boah, ich bin gerade eher auf Abstand, irgendwie beschäftigt es trotzdem. Und suchen Wege, wie Beziehungen gut laufen. Und heute Abend mag ich dich in einen Abschnitt aus dem Neuen Testament mit hineinnehmen. Du findest ihn im Philipperbrief, im Kapitel 2, sind die Verse 1 bis 11. Und da gehen wir so Stück für Stück mal ran. Und wir beginnen mit den ersten 4 Versen. Kurzer Check, bist du noch fit heute Abend? Ja. Das, was wir jetzt lesen, ist ein bisschen Paulusdeutsch, ja? Also ein bisschen komplizierter Text. Aber halt dich mit mir dran fest und das Ding macht Sinn, okay? Wir beginnen mit diesen ersten 4 Versen aus diesem Abschnitt, wo der Gemeinde in Philippi in Griechenland Folgendes schreibt. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, dann geht es wirklich so weiter. Ich habe mich nicht verlesen. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und jeder sähe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Paulus schreibt es diesen Christen in der Stadt Philippi, Griechenland. Und eigentlich sagt er, bei euch ist es richtig cool. Bei euch gibt es so viel Gutes. Damit beginnt er, wenn es bei euch nun etwas gibt. Und er sagt, ja, das gibt es bei euch. Es gibt bei euch so viel Gutes. Jesus wirkt unter euch und stärkt euren Glauben. In seiner Liebe findet ihr Halt, ihr findet Trost bei ihm. Sein Heiliger Geist wirkt und verbindet euch. Bei euch gibt es so viel Gutes. Ihr kümmert euch umeinander, ihr Philipper. Ihr seid voller Mitgefühl. Es gibt so viel Gutes bei euch. Und weißt du was? Sagt er ihnen, wisst ihr was? Es gibt noch eins. Es gibt noch eins, das euch zusätzlich gut tut. Oder wie er sagt, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig und eines Sinnes seid. Und ihn sagt, hey, das eine Ding, das euch gut tut als Gemeinde ist, wenn ihr eine Richtung habt zu denken. Dass, wenn man das so liest, eine Gesinnung und einmütig und wups, so ein Ding, könnte man meinen hier so, das fühlt sich so nach gedanklich in Reihe und Glied marschieren an. Ein bisschen brainwashed, ein bisschen Hirnwäsche. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern er sagt ihnen, dass ihr gemeinsam in eine Richtung denkt, dass ihr eine innere Haltung habt, eine Sache, die euch gemeinsam wichtig ist. Und er nennt es nochmal in den Versen 3 bis 4, dass ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das Ding mit Eitelkeit, mit Eigennutz, mit der Suche nach Anerkennung, das war ein Riesending in Philippi. Das ist eine Stadt in Griechenland, aber Philippi war besonders, weil dort wahnsinnig viele Römer zu Hause waren. Das war so ein bisschen wie eine Kolonie, ganz viele Militärs, die dort auch so ihr Rentnerdasein verbracht haben. Das war so ein bisschen das Florida der Römer, ja, die dort eben auch ihren Ruhestand verbracht haben. Und wenn du solche Leute hast, deren Leben daraus bestand, Anerkennung zu bekommen, die definitiv nicht nur einen Orden auf der Brust haben, dann weißt du, was das für eine Stimmung ist. In Philippi geht es um Anerkennung, um Stolz, um Ruhm, um Respekt. Wenn diese Römer durch die Stadt laufen, dann wollen sie das als Anerkennung bekommen. Die Leute sollen gucken und mit ihnen in diesem respektvollen Ton umgehen. Das ist so ein bisschen der Vibe, so diese Stimmung in Philippi. Das ist so das Ding, Gesundheit, wie das bei ihnen läuft. Und mit dieser Haltung hängen so ein paar Denkmuster, ein paar Fragen mit drin. Nämlich beispielsweise, wenn ich mich engagiere, was bringt es mir? Was bringt es mir, wenn ich mich einsetze? Bekomme ich dadurch Anerkennung? Ist das bühnentauglich? Sie haben mit dieser Frage im Raum hier, warum? Warum bekomme ich noch nicht die Anerkennung, die mir eigentlich zusteht? Oder wenn für dich hier Social Media ein Ding ist, zu sagen, wann werden meine Followerzahlen, die Leute, die mir nachfolgen auf Social Media, wann wird die Zahl sechsstellig? Und warum ist es noch nicht? Und wann bekomme ich mein Bundesverdienstkreuz dafür, dass ich einfach Hammer bin? Das ist so mit diese Stimmung, die in Philippi immer wieder hast. Diese Haltung, wie komme ich auf die Bühne und bin dort zentral im Rampenlicht. Das bewegt die Philipper. Das ist diese Stimmung, die da ist. Ihr mögt hier ganz unterschiedliche Lebenssituationen haben. Aber ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, ihr habt alle schon an der einen oder der anderen Stelle Leute erlebt, die so vorne stehen müssen. Die diesen Zug zur Anerkennung und Ansehen haben. Wenn du zurückguckst in diese Schulsituation oder Ausbildungs- oder Studiensituation, ihr habt eine Gruppenarbeit und dann hast du Leute dabei, wenn es dann hart auf hart kommt und was zu tun gibt, dann lässt man dich schon nach vorne. Aber wenn dieser Moment kommt, in dem es um Anerkennung geht, wechselt jemand von der zweiten in die erste Reihe. Das letzte gehört, ihr habt hier Connect-Gruppe, wo es auch ums Fußballspielen geht oder du bist im Verein auch. wo es diese Momente geht, du hast mit Leuten zu tun, die manchmal eher einen Ego-Trippler machen als einen Teamplayer. Manchmal sind es aber auch diese Momente, in denen deine Kids, die nicht mehr Kids sind, sondern schon ein Stück größer sind, eben genau diese Was-bringt-es-mir-Frage regelmäßig aufwerfen. Was habe ich davon, wenn ich dir jetzt helfe um alles in der Welt? Und nicht zuletzt, und das ist gerade auch in dieser wirtschaftlich starken Region ein Thema, dass in manchen Unternehmen du den Eindruck hast, es geht weniger um die Belegschaft und mehr darum, dass die Aktionäre zufrieden sind. Die Zahlen müssen stimmen. Die Leute, die nachher hier dieses börsendotierte Unternehmen haben oder diesen Anteile an diesem größeren Unternehmen haben, dass sie zufrieden sind. Aber wie geht es dem, der da arbeitet? Und mit solchen Gegebenheiten und mit solchen Leuten zu tun zu haben, wie hast du reagiert mit so jemand, der so das Rampenlicht sucht, so den eigenen Vorteil sucht? Bist du jemand, der rausplatzt, dessen Kragen platzt und der den anderen am Kragen hält? Zumindest gedanklich. Oder der zurückgeht und sagt, du hast mich einmal so über den Tisch gezogen, ein zweites Mal passiert mir es nicht. Wie reagierst du, wenn Leute so ihren Vorteil suchen und nur ihren Vorteil suchen? Paulus kennt die Philipper, kennt ihre Stadt, kennt die Gemeinde und sagt ihnen, hey, bei euch soll es anders laufen. Ihr seid anders gestrickt. Und sagt ihnen, hey, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht soll der Grund sein, warum ihr handelt, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und jeder sähe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Im Zentrum steht dieses Wort, das bei den Griechen und bei den Römern Schütteln ausgelöst hat. Sieht man nicht. Dieses Wort, das Paulus hier bewusst benutzt, dass er sagt, handelt miteinander in Demut. Wenn du nicht hier seit gefühlte 75 Jahre Christ bist, und wenn du es bist, herzlichen Glückwunsch, aber wenn du nicht schon von Grund auf mit diesem christlichen Ding sozialisiert worden bist, dann hat Demut kein gutes Image. Christen haben das hin und wieder, den Begriff. Aber so im Alltag hier, wenn ich nachher zu meinem Dönermann gehe, da kommt nichts mit Demut. Demut hat ein schlechtes Image. Es fühlt sich so ein bisschen an wie, oh, ich traue mich halt nicht, oder ich muss eh den unteren Weg gehen, oder ich darf nicht sagen, was mir wichtig ist. Dieses Gefühl ist manchmal damit verbunden. Aber der Punkt, um den es eigentlich geht, ist, dass Demut bedeutet, ich muss nicht im Zentrum stehen. Ich muss nicht im Zentrum stehen, ich will über meinen Tellerrand rausgucken und dich sehen. Ich will über meinen Tellerrand rausgucken und dich sehen. Oder anders formuliert, du bist mir wichtiger als mein Vorteil. Was für ein Bauchgefühl sammelt sich das, wenn du das so hörst in den letzten 10 Minuten? Ist es gut? Ist es komisch? Ist es überhaupt realistisch? Oder ist es einfach nur so eine nette Christenfantasie, die am Sonntag von der Bühne kommt, aber am Montag kein Schwein lebt? Es könnte so sein, dass du sagst, boah, warum überhaupt? Ja? Und manchmal fühlt sich dieses einander höher sehen als ich selber, den anderen höher sehen als ich selber, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Szene, die sich an der Tür nachher abspielen könnte. Ja? Zwei Leute stehen vor der Tür und der eine sagt, du zuerst. Und der andere sagt, nee, du zuerst. Und keiner kommt wirklich zur Türe raus. Könnt ihr denken, was ist das für ein komisches Teil, was diese Christen hier fahren? Und vielleicht würdest du im Gespräch so eins zu eins sagen, Martin, wenn du dort wärst, wo ich bin, wenn ich meine Ellenbogen nur 2 Zentimeter runternehme, ich werde über den Tisch gezogen. Martin, diese Welt ist ein harter, dunkler Ort. Es ist nicht alles so entspannt wie beim Pastor in der Gemeinde. Es könnte sein. Oder es könnte sein, dass du sagst, ich habe das einmal so schmerzhaft erlebt, dass mich jemand ausgenutzt hat. Das passiert mir einmal und nie wieder. Oder das könnte sein, dass du mit dem heute Abend hier drin sitzt und sagst, nie wieder. Aber weißt du, Paulus ist kein Träumer. Und er träumt auch nicht hier irgendeinen Müll für die Philipper zusammen. Etwas, das er selber nicht lebt und sagt, oh, jetzt sind halt ein bisschen nett zueinander. Oder wie es die Englischsprachige sagen würden, give a little love and you'll get it back. Ja, gib ein bisschen Liebe, ein bisschen Freundlichkeit und die anderen werden genauso freundlich wieder zu dir zurückreagieren, auf dich zurückreagieren. Nee, er schreibt es Menschen, die dort zu einer Gemeinde gehören. Das sind Menschen, die zu Jesus gehören. Und es hört nicht auf mit dem Vers 4, sondern es geht weiter. Er sagt ihnen das, hey, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Schaut euch Jesus an. Er sagt ihnen, komm, lass uns noch mal miteinander Jesus angucken, wie er ist. Komm, wir gucken ihn noch mal an. Komm, wir schauen uns an, wie er ist, zu dem wir gehören. Zu dem wir gesagt haben, zu ihm allein wollen wir gehören. Komm, wir gucken ihn noch mal miteinander an. Und das ist das, was er in diesen letzten Versen dieses Abschnitts macht, in den Versen 6 bis 11. Er sagte, gucken wir Jesus an. Er, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Er lädt die Philipper ein und sagt, komm, wir gucken noch mal Jesus an. Guck mit mir seinen Weg an, sagt er, den Jesus gemacht hat, der bei seinem Vater im Himmel war. Den besten Ort überhaupt. Ever. Absolut bester Ort überhaupt. Und dann sagt er hat nicht wie einen Raub dran festgehalten.
Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Banküberfall oder einen Dieb erlebt hast. Ich hoffe nicht. Könnte sein. Könnte man nachher vielleicht erzählen. Eine spannende Story, die ich mitnehmen kann nach Böblingen. Ja. Aber ein Dieb hat diese Eigenschaft, wenn er dann was geschnappt hat, hält es mit aller Kraft fest. Wurst egal, wie du rennen musst, du gibst es nicht her.
Paulus sagt, Jesus ist so anders. Er hat es losgelassen, wie er war. Seinen Platz beim Vater losgelassen und ist Mensch geworden, ist sehr, sehr bodenständig geworden, ist Mensch geworden, kommt zu dir und mir auf Augenhöhe. Er zeigt uns, wer der Vater ist. Und er ist bereit, uns zu dienen, nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern ganz. Und er stirbt nicht wie ein normaler Mensch, nein, er stirbt diesen Tod am Kreuz. Er ist bereit, sich voll und ganz von uns herzugeben. Das ist den Weg, den Paulus den Philipper nochmal zeigt. Hey, guck dir nochmal mit mir Jesus an. Guck dir mit mir nochmal diesen Weg an, den er für uns gegangen ist. Diese Haltung in ihm, die so davon geprägt ist, es geht mir nicht um mich, es geht mir um euch. Er selber spricht das aus. Es gibt diese Stelle in Markus 10. Es wirkt im ersten Moment so ein bisschen merkwürdig. Menschensohn ist ein Titel. Jesus spricht über sich selber. Es ist vielleicht merkwürdig, wenn jemand über sich selber in dritter Person spricht. Aber geht den Weg kurz mit. Dass Jesus das über sich selber sagen kann, denn auch der Menschensohn, er meint sich selber, ist gekommen, um sich nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, fast hätte ich es falsch gelesen. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil. Er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. In ihm regiert nicht diese Frage, was bringt's mir? Und dieser Blick auf sich selber ist da, sondern Jesus sagt, du bist mir wichtiger als mein Vorteil. Du bist mir wichtiger als mein Platz beim Vater. Du bist mir wichtiger als mein Platz beim Vater. Egal, ob du irgendwie gerade am Suchen bist, was dieses Christending so mit sich bringt, was das bedeutet, oder ob du schon die gefühlten 75 Jahre Christ bist. Lass es nochmal kurz mit mir, das nochmal kurz an dein Herz ran, dass Jesus das zu dir und zu mir so sagt. Du bist mir wichtiger als mein Vorteil. Was ihn da dazu treibt, das komplett herzugeben. Und ich weiß, vielleicht hast du immer noch diesen inneren Widerstand oder immer wieder zu sagen, oh, das klingt alles nett und gut. Und Paulus kann mir und dir lange sagen, ja, Jesus ist so. Und Paulus sagt, diese Haltung soll auch in euch sein. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, das ist schön und gut, aber ich bin nicht Jesus. Ich bin nicht Jesus. Wenn das dein Gedanke ist, herzlich willkommen, ich bin es auch nicht. Du und ich, wir sind nicht Jesus. Aber wir sind beschenkt mit dem, dass er Jesus ist und mit dem, dass er nicht seinen Vorteil gesucht hat, um bei seinem Papa zu bleiben, sondern Mensch wird, stirbt am Kreuz, auferweckt wird vom Vater am Ostersonntag und damit alles tut, damit du und ich, wir wieder Teil von Gottes Familie sein können. Hinter all dem steckt mit das, dass er diese Haltung hat zu sagen, es geht mir nicht um meinen Vorteil, sondern du bist mir wichtiger. Und weißt du, bei Paulus ist es so, dass er das nicht nur den Philippern sagt, sondern dass er das selber lebt. Ein Stück weiter vorne in seinem Brief an die Philipper beschreibt er, wie ihn das selber gepackt hat. Und im ersten Moment, wenn du das jetzt hörst, könntest du vielleicht denken, was ist mit diesem Paulus los? Ist der Kerl lebensmüde? Um zu spoilern und dir zu sagen, nein, ist er nicht. Aber schau kurz mit mir hin, was er in Philippern im Kapitel davor schreibt. Er schreibt dort, denn für mich ist Christus das Leben. Denn für mich ist Christus das Leben. Und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Und andererseits gilt für mich, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre sehr viel besser. Aber für euch, sagt er, für euch Philippa, ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Nochmal, Paulus ist nicht lebensmüde, aber er weiß, wer Jesus ist. Und es ist die Hoffnung, die ihn antreibt, zu wissen, das ist meine Zukunft. Ich freue mich drauf, bei Jesus zu sein. Und gleichzeitig ist klar, aber es geht nicht nur um mich. Man sieht die Philipper und sagt, hey, ich will bei euch sein. Ich will euch weiter begleiten. Oder mit anderen Worten, ihr Philipper, ihr seid mir wichtiger als mein Vorteil. Vielleicht sitzt du heute Abend hier und bist herausgefordert, das zu realisieren, dass Jesus diese tiefe Haltung für dich und für mich hat. Dass er zu dir und zu mir sagt, du bist mir wichtiger als mein Vorteil. Komm von Karfreitag und Ostersonntag und dennoch immer wieder neu das zu sehen, hey, das treibt ihn zutiefst an. Und Paulus schnappt dich und mich und sagt, hey, komm, gucken wir nochmal Jesus an. Gucken wir ihn an, wie er ist, wie zutiefst gut er zu uns ist. das zu sehen, drüber zu staunen, kann vielleicht die große Aufgabe dieser Woche für dich sein. So alt du wirst, dass das nicht irgendwie so was Abgestandenes wird, sondern immer wieder neu, immer wieder frisch, das ist, was alles entscheidet. Vielleicht fordert es dich aber auch heute hart raus. Und du stehst da und denkst dir, ich bin nicht Jesus. Ja, du bist es nicht, ich bin es auch nicht. Und diese Herausforderung, die Jesus hier raushaut, die Paulus über Jesus raushaut, die ist dick und groß. Vielleicht beginnt es mit diesem Gebet, Gott, ich brauche deine Hilfe, da irgendwie reinzuwachsen, rauszuwachsen aus dem, dass ich davon geprägt bin, meinen Vorteil zu suchen, rauszuwachsen aus dieser Verletzung, dass ich von anderen ausgenutzt worden bin. Ich habe mich heute mit einem unterhalten, der gesagt hat, noch vor dem Gottesdienst, man steht halt beieinander hier, herzliche Glühstrumpf zum letzten Bundesligaspiel deines Vereins und so. Und schwätsche halt dann auch so ein bisschen drüber und sagt, boah, Dienstag. Bei uns macht gerade in der Abteilung jeder nur das, worauf er Bock hat. Also er macht nur den schönen Teil seiner Arbeit. Und er hört diese Worte aus dem Philipperbrief mit sehr sensiblen Ohren. Sagen, was heißt da jetzt reinzugehen? Mit diesen Leuten, die dort ihren Vorteil suchen. Mache ich mich jetzt zum Depp für alle unter Umständen? Wie kann ich da mutig sein? Jesus, was heißt da reinzugehen? Mich an dir zu halten, zu sehen, wer du für mich bist, diesen Mut zu haben. Deine Haltung irgendwo abzubilden, ohne komplett übers Ohr gezogen zu werden. Übers Ohr gehauen zu werden. Boah, es ist spät. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Seid ihr noch da? Ja, ich bin auch noch da. Gut, Glück gehabt. Und diese Reihe, die wir haben, sie dreht sich um Beziehung. Und ich habe dir vorhin zum Einstieg von meiner Frau erzählt. Und wir haben als Paar so einen Spruch, so ein geflügelte Worte sagen manche dazu, so einen Spruch, den man einfach immer wieder drückt und jeder weiß, was damit gemeint ist. Im ersten Moment macht er für manche wenig Sinn. Aber einer unserer Sprüche ist, ich will dein Gutes, also deine Schokolade. Manchmal geht es da wirklich um das, was hier aus Waldenbuch kommt, ja? Oder ähnliches. Aber eigentlich, der Kern dieser Geschichte ist nochmal ein ganz anderer. Ich will dein Gutes, heißt für uns, ich will dich hochheben. Ich will dich ehren und dir Gutes tun. Ich will nicht meinen Vorteil suchen, sondern du sollst mir wichtiger sein. Und das ist nicht irgendwie hier so ein weiser Lutscher Eheratschlag. Das ist das, was Paulus nicht direkt in Philippern, aber sehr ausdrücklich den Ephesern schreibt. Er sagt dort, ihr Männer, liebt eure Frauen wie Jesus die Gemeinde. Wie liebt er sie? Er hat nicht seinen Vorteil gesucht. Und die spannende und große Herausforderung für mich und vielleicht auch für dich, außer du hast top drauf, wenn so ist, Hammer, lass mich von dir lernen, dieses Gespür dafür zu haben, wie versteht meine Frau Liebe? Wie kommt das an? Ich könnte Dinge tun und sie steht daneben und denkt so, Aber wie kommt das an, dass sie von Herzen erlebt und sieht, hey, was für eine Liebe kommt da zum Ausdruck? Wie kommt das nicht nur vor ihre Nase, sondern wie kommt das auch in ihrem Herzen an? Diese Liebe, die sagt, es geht mir nicht um meinen Vorteil, es geht mir um dich. Und ich sage das nicht, weil das bei uns immer so klappt. Wenn Debbie heute mit hier steht, die könnte ja auch hin und wieder sagen, wie es nicht funktioniert. Hey, wir haben 2 Kinder, 1 und 3. Puh. Und da gibt es diese Momente, wo auch mal diese Sorge da ist, dass der andere sich jetzt irgendwie in einer sehr kniffligen Situation irgendwie zurücknimmt und einen Vorteil rausschlägt. Und was dann passiert ist, dass eine Spirale entsteht, die, die nicht gut ist. Ich weiß einfach nicht, was in ihr läuft gerade. Und irgendwie denke ich so, aha. Und irgendwie kommen keine guten Gedanken zustande. Und mitten in diesen Momenten braucht es das manchmal, dass wir aufeinander zugehen und sagen, hey, ich will dein Gutes. Und dann wird irgendwie klar, hey, was braucht der andere gerade? Und manchmal stellen wir fest, der andere hat gar keinen so asozialen Moment gehabt, wie ich es gedacht habe. Sondern dies und jenes war los. Und der Grund, warum sie so gehandelt hat. Oder sie versteht, was war Martin am Laufen, ja? Aber dann passiert dieses Wunderbare immer wieder. Und das ist ein Geschenk, dass aus dieser negativen Spirale, die irgendwie uns runterzieht, was wird es Kraft entwickelt. Dass es einer Beziehung wieder Schub gibt, dass Liebe schafft, dass Energie freisetzt und diese Haltung wieder zurückkommt und neu wächst. Diese Haltung, du bist mir wichtig. Und du bist mir wichtiger als mein Vorteil in dieser Situation. Du bist mir wichtig, ich will dich hochhalten und ehren, weil du nicht irgendjemand bist. Das macht es in Ehe aus. Das ist das, was Paulus den Philippern schreibt, auf Ehe bezogen und das eben auch nochmal, wie es den Ephesern schreibt, ihr Männer, wir Kerls, lasst uns unsere Frauen so lieben, dass sie das erleben. Rumgedreht ist genauso wichtig, ganz klar. Aber ich bin ein Kerl und ich bekomme das von Paulus so gesagt. Abmarsch. Und es ist in Ehe gut, wenn du sagst, ihr seid gerade befreundet, seit einem halben Jahr zusammen, genauso, genau die gleiche Nummer. Sagen, hey, es geht mir um dich. Und es ist mit dieser Haltung, die genauso in eine Freundschaft hineinwandert. Eine Freundschaft, die du seit Jahrzehnten pflegst, ein Nachbar, der dir wichtig ist oder wer auch immer ein Mensch ist, mit dem du zu tun hast. Und es passiert was aus dieser kraftvollen Dynamik heraus. Es ist nicht unsere Erfindung, es ist nicht immer deine Kraft und das, was du tust, sondern es kommt aus dem raus, der alles für dich und mich hergegeben hat. Ich mag dich einladen, wenn du möchtest, mit dem zu reden, der für uns alles gegeben hat. Ihm das zu sagen, was dich beschäftigt. Oder kurz zurückzulehnen, was auch immer gerade für dich dran ist. Und ich bete zum Abschluss nochmal dann laut hörbar. Jesus, du bist unbeschreiblich in deiner Hingabe, dass du nicht deinen Vorteil gesucht hast, sondern unseren. Dass du alles getan hast, damit wir wieder Teil von Gottes Familie sein können. Und das von Paulus so gesagt zu bekommen, ist ein riesiges Ding, ist eine ganz große Nummer, irgendwie vielleicht fast manchmal auch zu viel. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass das, diese alte Wahrheit und Wirklichkeit, wie du zu uns bist, im Herz Platz nimmt und da was in Bewegung setzt, das nicht aus uns selber rauskommen kann. Dass du von Neuem in Freundschaften, in Ehen, in Partnerschaften, in Nachbarschaftsbeziehungen, dass du so eine Dynamik freisetzt, die nur aus dir rauskommen kann. Und dass du zu diesem menschlichen Wollen das schenkst, dass es wirklich werden kann. Du weißt um die, die heute hier sind und so eine riesige Sehnsucht danach haben, dass das Wirklichkeit wird. Und ich bitte dich darum, dass du dieses Wunder Wirklichkeit werden lässt. Du weißt um die, die heute mit sehr viel Zurückhaltung hier drin sitzen, weil sie schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Und du weißt, was ein guter, weiser Weg für sie ist, um sich was zu trauen, neu zu öffnen und wo es Vorsicht weiterhin braucht. Danke dir, dass du so verschwenderisch, großzügig und selbstlos bist als der, der alles für uns getan hat. Danke dir, Jesus. Amen.